weiß nicht, ob dich schon mal jemand gefragt hat, im O-Ton war das bei mir, would you like to wash your feet? Würdest du dir gerne die Füße waschen? Weiß nicht, wo man so, wenn man bettlägerig ist oder irgendwie sich das Bein gebrochen hat, dann kann man vielleicht so eine Frage mal kriegen, aber sonst, ich habe euch ein Bild mitgebracht, would you like to wash your feet? Das wurde ich gefragt bei einem Besuch in einem Gehöft in Sagadogu. Wer war schon mal in Sagadogu? Die Milena war schon mal da. Ein kleines Dorf im Norden von Ghana. Wir waren vor ein paar Jahren ja mit einem SMD-Team in Nordghana unterwegs und haben dort mit ghanaischen Christen gemeinsam Evangelium weitergegeben in einem größtenteils muslimischen Volk. Und die Menschen wohnen in solchen Gehöften, das sind so diese klassischen Lehmhäuser, die dann mehr oder weniger in einem Kreis angelegt sind mit Mauern dazwischen, sodass man so einen geschützten Innenhof hat, wie man hier sieht. Und wir besuchten dieses Dorf und wir standen in diesem Hof. Und die Gastgeber fragten mich nun, ob ich, wir haben Sandalen an und es sind staubige, so Schlamm, Staubstraßen. Und ich wurde gefragt, möchtest du dir die Füße waschen? Und habe gesagt, ja, danke schön, gerne. Und dann brachten sie so einen kleinen Eimer, so wie so ein Putzeimer, und stellten den vor mich hin. Und das ist ja immer schön, wenn man sich irgendwie hinten anstellen kann. Ne? Dann kann man erst mal gucken, was die anderen machen. Also ging mir in Ghana auch so, da wurde Abendmahl gefeiert. Und dann gesagt, ja, ich setze mich irgendwo hinten rein und dann gucke ich erst mal, geben die das rum oder essen die alle gleichzeitig und so. Dann kam einer, oh nee, der deutsche Pastor, der musste natürlich vorne in der ersten Reihe sitzen und kriegt er als erstes. Dann sagst du, ja, okay, dann mache ich mal irgendwas jetzt. So, dann stehst du vor so einem Eimer Wasser, also da passt der Fuß kaum rein. Soll ich den jetzt hier reinstecken? Soll ich den drüber kippen? Es ist gar nicht so einfach. Es gab auch man konnte sich nirgends hinsetzen oder so. Also im Stehen Füße waschen mit einem kleinen Eimer ist gar nicht so einfach. Und wenn man natürlich in der Bibel sich ein bisschen auskennt und wenn du hier in der Predigt sitzt, denkt man, aha, ich ahne schon, wo die Reise hingeht. Es gibt also eine Geschichte bei Jesus, wo es auch ums Füßewaschen geht. Als er mit seinen Jüngern versammelt ist, kurz vor seiner Verhaftung und Hinrichtung, der Abend, wo sie das letzte Abendmahl miteinander feiern, versammeln sie sich in einem Raum. Und auch damals war es üblich, dass man meistens mit offenen Schuhen auf matschigen und staubigen Straßen unterwegs war und das Füßewaschen eine ziemlich gute Idee war. Und normalerweise gab es dann immer irgendwie einen Diener, einen Sklaven, der das erledigt hat. Und in der Situation gab es das nicht. Aber daraus entspinnt sich unsere Geschichte. Und wir merken dann, wenn wir diese Geschichte hören, dass es eigentlich tiefer geht, dass es da nicht um Hygiene geht in erster Linie, sondern letztlich auch um die Frage, wer bin ich eigentlich? Und das, wer bin ich, vor dem, was tue ich, kommt. Ich will das gerne mit euch anschauen, bevor ich den Johannes 13, die Verse 1 bis 17 wollen wir gerne lesen, schlag gerne mit auf. Bevor ich lese, ich habe das mal schon mal in einer Gemeinde diese Geschichte erzählt, habe dann gepredigt und dann kamen hinterher mehrere Leute zu mir. Das freut sich ein Prediger immer, wenn Leute nach der Predigt mit ihm reden wollen. Und die wollten aber alle wissen, wie ist denn das dann ausgegangen mit dem Eimer und so. Deshalb will ich das sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe dann so ein bisschen da Wasser rausgeschöpft und irgendwie versucht, mich aus der Affäre zu ziehen mit dann halbwegs sauberen Füßen am Ende. Also, Johannes 13, 1 bis 17. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Und ich merke an, das ist das Passafest, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein. Allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Amen. Es gibt so eine Grunddynamik im Reich Gottes. Gott beruft Menschen, Gott gibt Aufträge. Ja, er will uns ja, er beschenkt uns, aber er beschenkt uns nicht nur, wie der Regen auf irgendeinen Stein fällt, sondern er will uns ja beteiligen in seinem Werk. Er gibt Aufträge, er gibt sogar Befehle, aber er hat die Angewohnheit, und das ist sehr tief. Diese Befehle sind eigentlich immer da, wo es wirklich um was Wichtiges geht, in Verheißungen eingepackt. Also geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Und vorher sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir. Und hinterher sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Oder Apostelgeschichte 1,8. Ne? Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ein ziemlich für 11 Leute, die gar nicht so genau wissen, was eigentlich jetzt los ist. Gewaltiger Auftrag bis ans Ende der Erde. Aber vorher sagt er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und das zieht sich so durch. Und da ist immer eine Verheißung, die sich dann mit dem Auftrag verbindet. Und das passiert auch auf der persönlichen Ebene. Und darum geht es mir heute. Das, was wir tun, das muss immer wurzeln in dem, wer wir sind. Also unsere Aktion muss immer wurzeln in unserer Identität. Wer bin ich? Und zwar, wer bin ich in Gottes Augen? Wer bin ich in Christus? Und von dem Blickwinkel aus will ich diese Geschichte mit euch anschauen und überschreibe sie mit zwei Worten, die nicht ganz keinen vollständigen Satz bilden oder zumindest noch nicht alles verraten, nämlich schlicht Jesus wusste. Jesus wusste, das haben wir hier mehrfach in der Geschichte. Also es ist grundsätzlich gut, wenn du einen Text liest, gerade so Action irgendwie, eine Erzählung aus den Evangelien, zu gucken, was wird hier getan? Also für, ne, wenn du Kleingruppe vorbereitest, einmal die Verben angucken. Was passiert hier? Es geht los. Das Erste, was von Jesus berichtet wird, Vers 1, Jesus wusste. Nämlich, er wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Vers 3, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Vers 11, Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Vers 13, ihr nennt mich Herr, Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Also da steht jetzt nicht, ich wusste, aber oder er wusste, aber er weiß, wer er ist. Ja? Und das bildet so das Rückgrat für die ganze Geschichte, ist meine Behauptung. Und das zieht sich übrigens auch durchs ganze Johannesevangelium durch. Johannes 2 haben wir, heißt es, Jesus wusste, was im Menschen war. Er hat es nicht nötig, dass ihm einer da was verrät. Johannes 6 heißt es auch, er wusste, wer ihn verriet. Er wusste, Johannes 18, Vers 4, er wusste, was ihm bevorstand. Und Johannes 19, Vers 28, er wusste, da hängt er schon am Kreuz, er wusste, dass nun alles vollbracht war. Also er war auch durch seine Verbindung mit dem Vater, wusste er, was die Stunde war, wusste er, was seine Rolle war, wusste er, wer er selber ist. Und das ist nicht Kopfwissen. Ja, es ist nichts Schlechtes an das Gehirn, ist das Organ, mit dem wir Dinge wissen. Aber du kannst eine Information irgendwie abgespeichert haben, ohne dass sie dich verändert hat. Ja, also irgendwer sagt, ich liebe dich und du sagst, aha, das ist ja interessant. Das ist ein einfacher Hauptsatz, Subjekt, Prädikat, Objekt oder so. Aber das berührt dich noch nicht. Oder jemand sagt, ich liebe dich und du brichst in Tränen aus. Er hatte nicht nur diese Information, sondern er hatte tiefe Gewissheit über seine Position beim Vater. Und der Vater hatte ihm das noch, als er auf der Erde unterwegs war, immer wieder zugesprochen. Also Jesus war ja in Ewigkeit in Gemeinschaft mit dem Vater gewesen. Aber als er dann auf der Erde ist, bei der Taufe, habt ihr die Geschichte vor Augen, er steigt aus dem Wasser und da kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn und die Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und fast die gleichen Worte auf dem Berg der Verklärung. Du bist mein Geliebter, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören, sagt er zu den Jüngern. Jesus wusste, er wusste, wer er ist, er wusste, wie er beim Vater steht. Und das hat ihn frei gemacht, sich hinzugeben. Das hat ihn frei gemacht, zu dienen. Das hat ihn frei gemacht, hier in dieser Geschichte sein, ich weiß nicht, ob jemand schon mal hier als Fußpflegerin oder Fußpfleger gearbeitet hat, ich nicht glücklicherweise, ich habe auch kein dringendes Bedürfnis, anderen Leuten an den Fußnägeln rumzupolken. So, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber der ewige Sohn Gottes macht genau das. Und übrigens auch mit dem, der ihn verraten hat. Er war frei dazu, weil er wusste, wer er ist. Muss ja nicht sagen, also das ist ja hier überhaupt nicht meine Rolle. Ja? Wenn ich das weiß, dann kann ich mich selber loslassen. Dann kann ich mich beschimpfen lassen. Und im Fall von Jesus gilt sogar, ich kann mich kreuzigen lassen. Weil ich weiß, wer ich bin. Hörst von Jesus niemals die Worte, wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Das sind eher nicht die Worte, die von jemandem kommen, der selber sich total sicher ist, wäre jetzt mal meine gewagte These. Sondern von jemandem, der das sich behaupten muss, ne? Umgekehrt, wenn da Ungewissheit ist, dann wanken wir an der Stelle. Dann sind wir nicht stabil, dann sind wir vielleicht immer mit der Frage beschäftigt, was bin ich eigentlich wert? Und wer definiert meinen Wert? in dieser Gesellschaft, in diesem sozialen Setting, in dieser Gruppe. Ach, jetzt wird schon wieder der gefragt, das zu machen, oder jetzt ist schon wieder das, jetzt haben die gelobt, was der gesagt hat. Ja, der Chef lobt jetzt einen Mitarbeiter, ist doch eigentlich toll, aber dann denken die anderen, ja, warum lobt er jetzt uns nicht, was will der uns damit unter reinwirken oder so. Wenn du da unsicher bist an der Stelle, wenn du nicht in dieser Gewissheit bist, dann bist du ständig auf der Suche nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Weil das ist, was ist, was wir brauchen. Aber das bestimmt dich dann. Und dann richtest du dein Handeln danach aus, wo du eben vielleicht Anerkennung, Wertschätzung bekommst. Also Jesus wusste, und dass er dann dient, dass er dient eben bis zum Dreck unter den Fußnägeln, ist eben kein Ausdruck von fehlendem Selbstwert. Nach dem Motto, ich bin ja für nichts anderes gut. Ich bin hier ganz in der Ecke und mache hier ein bisschen den Dreck weg, aber sonst bin ich ja zu nichts nütze. Nein, er wusste, wer er war. Und Johannes breitet das ja nochmal richtig aus hier. Er wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also größer geht es gar nicht. Und darum war er frei zu dienen. Paulus spricht davon, von dieser Gewissheit im Philipperbrief. Und ihr könnt mitlesen, Philipper 2. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand und in Klammern und das auch wusste, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Ja, vielleicht habt ihr Luther im Ohr. Er hielt nicht wie an einem Raub daran fest, so wie der Drache auf dem Goldschatz sitzt oder so. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Weil er wusste, wer er war, weil er wusste, wo er herkam, weil er wusste, was sein Vater ihm gegeben hatte, war er frei. Demut bedeutet nicht, dass ich mich für wertlos halte. So, wir haben so ganz, Demut hat so einen ganz komischen Klang oft in unserer Kultur. So, wenn ich so und immer so unterm Teppich krieche, ne? So, ich bin gar nicht da und ich bin nichts wert und ich bin ein Häufchen Dreck. Weißt du, wenn du so redest, das klingt irgendwie vielleicht in manchen Ohren demütig. Ich würde sagen, das ist eigentlich Gotteslästerung. Gott dich wunderbar gemacht hat. Und du ziehst das runter in Dreck? Nein. Demut heißt, du kennst die Position, die Gott hat, du kennst auch die Position, die du hast. Du sagst Ja zu dem, was Gott über dich sagt. Und du suchst ihn für deine Anerkennung, du suchst ihn für deine Wertschätzung. Also wenn du diese Gewissheit hast, dann kannst du sagen, ich, und Jesus ist das Modell dafür, dann kannst du sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich ruhe in der Liebe des Vaters. Ich bin frei, mich total hinzugeben. Denn ich muss nichts mehr werden. Ich muss nichts mehr erreichen. Ich muss nichts mehr beweisen. Ich kann mich selbst loslassen, weil ich weiß, wer mich hält. Und das ist, ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Ich lasse mich nicht los, weil es eh egal ist. Weil ich lebensmüde bin oder so. Ich lasse mich los, weil ich weiß, dass ich gehalten bin. Und dann bin ich frei. Jesus wusste. Petrus ist hier in der Geschichte. Petrus wusste nicht. Das ist mein zweiter Punkt. Petrus ist immer so ein ganz dankbarer Charakter in diesen Berichten, in den Evangelien, weil der immer so in diese Rolle hat, dass er das ausspricht, was alle denken. Ne, das ist so wie die Stimme des Publikums so ein bisschen. Also dann nicht so peinlich für einen selber, weil der das, so, kennt ihr das, bei einem Seminar oder so, einer stellt eine Frage und dann denkt so, oh, glücklicher, zum Glück hat das einer gefragt, muss ich das nicht fragen. Ich stelle mir diese Fußwaschungsszenerie so vor, ich habe vorhin schon gesagt, normalerweise gab es da einen Sklaven, der dafür zuständig war, eben da die Festgesellschaft nun vorzeigbar zu machen. Die lagen ja dann häufig auf so Art Divanen, das heißt, du konntest die Füße auch nicht unterm Tisch verstecken. Und da ist nun kein Personal, die haben nur diesen Raum ohne Service gebucht. Und jetzt gucken die sich gegenseitig an und checken, was jetzt eigentlich sein müsste. Die kannten ja die Gepflogenheiten. Also, oh Mist, irgendwie was fehlt jetzt, was machen wir jetzt? Und jeder denkt vielleicht, okay, der, ne, wie du es vorhin gesagt hast, also wenn die Frage in der WhatsApp-Gruppe kommt, ne, wer könnte denn mal, dann warten alle erstmal, der Johannes, das ist der Jüngste, der könnte doch jetzt mal. Ne? Oder, keine Ahnung, jeder hat irgendeine Idee, wer das jetzt machen sollte und jeder ist sich einig, ich nicht. Denn wenn ich da einmal mit anfange, dann habe ich den Job für immer. Dann sinkt mein Status, dann denken die, ich bin hier die Putzfrau. Also wenn ich einmal die Kaffeemaschine im Büro sauber mache, ne, dann erwarten alle von mir, dass ich das dann immer mache. Und kennt ihr solche Kaffeemaschinen, die Opfer von solchen Psychospielchen werden? Das ist nicht schön. Das ist, oder WG-Küchen, ja. Da stelle ich meinen Teller hin, ja, ich spüle den nachher. Dann stellt jemand anders seinen Teller oben drauf. Dann gucke ich mir den Stapel an, sondern der Stapel ist nicht von mir. Irgendwann fangen diese Dinge an zu leben. Also das ist, ich spreche aus Erfahrung. Das ist so diese Mikado-Situation. So, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Aus Angst davor, Status zu verlieren. Darum geht es ja. Weil ich so ängstlich daran festhalte, dass wir hier mindestens auf Augenhöhe sind. Und ich bin übrigens im zweiten Studienjahr schon, der ist im ersten. Da soll der doch erstmal. Und Petrus sagt, nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage von Demut. Ich frage mich, ob das Demut ist. Das klingt ja wieder so. Ach nee, das muss doch nicht sein. Ich glaube, eigentlich ist das eine Form von Stolz. Der Stolz, der sagt, ich will mir aber keine Blöße geben. Dann dich an meine stinkenden Füße zu lassen, das ist mir nicht für dich unangenehm, sondern das ist mir einfach peinlich. Also mein Vater ist ja Arzt. Er sagte zu einer Patientin, die von Fußschmerzen erzählt, ja, okay, ziehen Sie mal die Schuhe und die Socken aus. Ach, Herr Doktor, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Das ist peinlich, ja? Und dieser Stolz hat immer diese Haltung, dass ich meine eigenen Möglichkeiten überschätze. Ich mache das schon selber. Ich brauche keinen Erlöser. Ich brauche das nicht, dass einer für mich die Kohlen aus dem Feuer holt. Wenn, dann mache ich das schon selber. Und das ist eine kolossale Selbstüberschätzung. Ich eben glaube, ich könnte das. Aber du brauchst einen, der dich reinigt. Also Füße waschen kriegst du vielleicht noch selber hin, aber die geistliche Reinigung, von der Jesus dann später spricht, das ist ein Geschenk, was er uns macht. Und es kostet Überwindung von unserem Stolz, das dieses Geschenk auch anzunehmen. Sagen, ja, Jesus, ich brauche das. Ja, ich sitze wirklich im Dreck. Das kann Stolz sein oder es kann auch die andere Seite haben von einer Verzweiflung. Ich denke, mir ist eh nicht mehr zu helfen. Nee, also ne, das ist ja schön, dass du mir ein neues Leben schenken willst, aber das wäre an mich verschwendet, weil da wird eh nichts mehr draus. Mir kann keiner mehr helfen. Bei dem einen überschätze ich meine Möglichkeiten, hier unterschätze ich die Kraft der Gnade und die Möglichkeiten Gottes. Wenn ich in dieser Haltung unterwegs bin, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen, dann blockiert das meine Möglichkeit, anderen zu dienen. Einfach weil ich so mit mir selbst beschäftigt bin. Ja, da bin ich nicht frei zu gucken, wo sind denn andere Bedürfnisse. Oder ich übernehme irgendeine Aufgabe, irgendeinen Dienst, das kann auch meine berufliche Tätigkeit sein, aber das, was ich tue, ist eigentlich vergiftet. Weil es ständig ja, unter dieser Überschrift läuft, wie stehe ich jetzt hier da? Wie komme ich hier raus, wenn ich nicht aus diesem Ort der Gewissheit meiner Identität handle? Ich denke, okay, wenn ich das mache, dann steige ich im Ansehen der anderen. Ja, ich will in Klammern nur mal dazugeben, es gibt natürlich einen Raum für einen gesunden Ehrgeiz, jetzt im Beruflichen, im Akademischen, dass man sagt, ich möchte gerne mehr Verantwortung auch bekommen und das auch gut ausführen und so weiter. Aber ich meine, diese innere Rastlosigkeit, das Gefühl habe, wenn ich das nicht, alle in meiner Familie sind promoviert und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich eigentlich der totale Versager. Oder so, ne? Oder alle am Handwerksabschluss, ich bin hier mit Philosophie beschäftigt, was für ein Loser. Dein Dienst wird vergiftet, das, was du tust, wird vergiftet. Und das kann Teams zerstören, das kann ganze Gruppen wirklich runterreißen. Und Jesus ist hier sehr scharf. Er ist ja immer wieder glasklar. Er sagt ja nicht, ach Petrus, komm, ich erkläre es dir nochmal. Sondern er sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wenn du das nicht annimmst, dass ich dich reinige und dass ich dich auch definiere, wer du bist, dann gehörst du nicht zu mir. Was machen wir damit? Jesus sagt in Vers 17, ihr wisst das jetzt alles. Jesus wusste, Petrus wusste nicht, ihr wisst das jetzt alles. Er hat ihnen gesagt, ihr seid schon rein. Das heißt, ihr könnt in diese Ruhe reinkommen. Ja, es gibt diese Grundreinigung. Ja, wir haben das Bild in der Taufe, natürlich. Da, wo du neu geboren wirst, wo du Jesus empfängst, wo er dein Herr wird. Wir haben viele verschiedene Arten, das auszudrücken. Ananias sagt zu Paulus, nun, was zögerst du, steh auf, lass dich taufen, ruf seinen Namen an, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Ihr seid schon rein. Und dann brauchst du es, dass du immer wieder die Füße wäschst. Ja, also du bist immer noch in Kontakt mit der Erde und da wirst du wieder fallen, da wirst du auch wieder dich verunreinigen. Aber du bist grundsätzlich gereinigt von ihm, wenn du zu ihm gehörst. Das ist die Aussage, die Jesus da macht. Und das, was dann wieder neu anfällt, wo du merkst, nee, da habe ich daneben gelangt, da war ich nicht in seiner Spur, da kannst du wieder zu ihm kommen und dich waschen lassen. Aber grundsätzlich sagt er dir, wer bist, wer bin ich oder was bin ich? Du bist schon rein, wenn du zu Jesus gehörst. Und damit bist du frei, ihm zu dienen. Damit bist du frei, anderen zu dienen. Weil er Ja gesagt hat zu dir. Das ist ja das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass er dich angenommen hat. Ja, du hast ihn auch angenommen. Ich spreche zu denen, die das erlebt haben, die diesen Schritt gegangen sind, die das empfangen haben. Wenn du da noch nicht bist, dass ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wovon der redet, dann kannst du diesen Schritt heute gehen. Sag Jesus, ich will ganz zu dir gehören. Aber bei diesem Schritt reden wir oft davon, von dem Schritt, den wir tun, davon, dass wir unser Leben Jesus geben, dass wir ihn als Herrn und Retter annehmen und so weiter. Und das ist notwendig. Aber das Entscheidende dabei ist, dass er Ja sagt. Ja, du kannst ja dich entscheiden, jemanden zu heiraten, aber damit ist die Sache noch nicht erledigt. Ja? Sondern die Person muss Ja sagen. Und das kann manchmal richtig spannend sein. Aber er hat Ja gesagt zu dir. Und wie sehr darf mich jetzt ein Nein von irgendwem noch aus der Bahn werfen? Wenn er Ja zu mir gesagt hat. Also klar, wenn jetzt jemand anders Nein zu mir sagt, vielleicht auf die Frage nach dem Heiraten oder einfach im menschlichen Miteinander mich ablehnt, mich zurückweist, das tut weh. Und ich werde misstrauisch, wenn einer von euch mir sagt, ach nee, ich habe Jesus und dann ist das alles egal oder so. Ich glaube, wenn uns die Menschen irgendwie was bedeuten, dann tut das natürlich weh. Aber es darf uns nicht mehr total aus der Bahn werfen. Und es darf uns vor allem auch nicht steuern. Ja? Also, dass du dann deinen Handel danach ausrichtest, dass möglichst wenig Leute Nein zu dir sagen. Und möglichst viele Leute das gut finden. Also, Sprüche 29, 25, glaube ich, heißt es, Menschenfurcht bringt zu Fall. Das ist diese ständige Angst, dass die anderen Nein sagen zu mir. Aber wer sich auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Da bist du, hast du eine sichere Burg. Oder wie jemand anders gesagt hat, wenn du bei allen beliebt sein willst, dann werd kein Leiter, sondern verkauf Eis. Wobei ich habe den Verdacht, dass die Leute dann stehen, wie heute kein Schlumpfeis oder so. Darum kann es mir nicht gehen. Ich freue mich, wenn Leute mich gut finden, klar. Aber mein Leben ist davon bestimmt, dass einer Ja gesagt hat. Im Psalm heißt es, wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, so bist du doch bei mir. Und das bagatellisiert das nicht, ne? Sondern sagt, selbst dann, wenn dieses schreckliche Ding passiert, dann bist du immer noch da. Wenn du in ihm ruhst, dann bist du frei, anderen zu dienen. Da gibt es diese Begegnung von Jesus mit Petrus ganz am Ende vom Johannesevangelium, nach der Auferstehung am See, dieser Strandspaziergang. Und die Frage ist, Petrus, hast du mich lieb? Und entscheidend ist dabei ja die Liebe von Jesus, dass Jesus sich Petrus wieder zuwendet und ihm dann auch wieder neu seinen Auftrag gibt. Aus der Beziehung heraus. Er sagt nicht, jetzt weide mal meine Schafe und ich gucke mir das an und wenn du das ordentlich machst, dann habe ich dich auch wieder lieb oder so. Von aus diesem Ort der liebenden Begegnung kommt der Dienst. Das ist meine Frage an dich. Was weißt du über dich, wer du bist? Und zwar, ich meine jetzt nicht, was hat mir einer aufgeschrieben oder was steht in meinem Personalausweis oder so, sondern welche Gewissheit trägst du in dir? Und das kann ein sehr schmerzhafter Raum sein. Und eine sehr schmerzhafte Liste, weil da ein tiefe Gewissheit, tiefes Bewusstsein sein kann von meinem Versagen, von meiner Sünde, von meinem Scheitern, vielleicht meinem Scheitern vor 30 Jahren oder vielleicht heute Morgen. Das können auch Festlegungen sein, das können Schwüre sein, die irgendwo in deinem Leben sind, wo dir gesagt wurde, du taugst sowieso nichts oder deine große Schwester ist viel schlauer als du oder wer kann dich denn lieb haben oder diese Dinger sind giftig und zäh. Und wir brauchen das, was Jesus uns sagt, weil uns das auch frei macht von diesen Dingen. Ja, das ist in dem Lied, was wir am Anfang nicht gesungen haben, aber was ihr gesungen habt. Du kannst deine Scham zurücklassen, deine Schande. Denn der Vater ist hier und seine Liebe bricht durch. Also entscheidend ist nicht, was andere über dich sagen. Und da würden uns jetzt viele säkulare Menschen zustimmen, sondern sagen, nee, ich bin das ja selber. Nein, entscheidend ist auch nicht, was du selber über dich sagst. Und der Mensch schuf sich selber in seinem Bilde. Nein, so funktioniert das nicht. Sondern entscheidend ist, was Jesus Christus über dich sagt. Und meine dringende Bitte an dich ist, dass du das, was er über dich sagt, wirklich annimmst. Wirklich in dein Herz reinlässt. Nicht schnell abtust, so ja, das ist ja so, unter religiösen Gesichtspunkten mag das ja so sein, aber das wirkliche Leben ist ja ganz anders oder so. Oder du als Pastor musst es ja sagen und ist ja dein Job und so, aber das ist dann so fromme Lyrik. Nein, das ist die Wahrheit. Jesus sagt zu dir, und nochmal, ich spreche zu denen, die schon zu ihm gehören Und allen anderen sage ich, du kannst das empfangen. Das gilt nicht für eine Klasse von Leuten, wo du niemals dazugehören wirst, sondern die Tür steht offen für jeden. Er sagt dir, du bist ein Kind des Vaters. Er sagt dir, du bist mein Freund. Ich nenne euch meine Freunde. Er sagt dir, du bist eine Wohnung Gottes im Geist. Er sagt dir, du bist Salz der Erde, du bist Licht der Welt. Ja, du. Du bist eine Rebe am Weinstock, das ist ein Kanal, durch den das Leben Gottes fließt. Du bist erwählt, um Frucht zu bringen. Du bist ein Diener, eine Dienerin der Gerechtigkeit. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist heilig und geliebt. Du bist ein Bürger des Himmels. Du bist gerechtfertigt, vollkommen befreit und gerecht gemacht. Du bist frei von aller Verdammnis. Christus lebt in dir und du lebst in ihm. Jesus wusste, wer er war. Und er spricht uns zu, wer wir sind. Er spricht dir zu, wer du bist. Und in dieser Gewissheit geh hin. Und in dieser Gewissheit geh und gib dich hin. In dem Dienst für deinen Gott, in dem Dienst für Menschen, die er vor Augen führt. Und er segnet dich, dass sein Segen durch dich fließt in diese Welt. Jesus, wir danken dir für dein Leben in uns. Und Jesus, wir danken dir für deine Wahrheit, die du uns zusprichst. Darüber, wie du uns siehst. Und alle Sünde, alles Versagen, allen Schmutz, alle Scham hast du ja an dein Kreuz genommen, hast du getragen für uns. Nicht damit wir sie nochmal tragen und uns schlecht fühlen, sondern damit wir frei sind und frei dafür sind, dir die Ehre zu geben und Menschen zu dienen. Und ich sage dir, vielleicht kannst du das zu deinem Gebet auch machen, ich sage dir, ich glaube dir. Ich kann mir das vielleicht manches nicht vorstellen, was du über mir sagst. Aber ich glaube dir, dass es die Wahrheit ist, weil du es sagst. Und ich will dir glauben, mehr als meinen eigenen Gedanken, mehr als den Stimmen, die mir ganz andere Dinge sagen. Danke, Herr. Danke, dass du mich aufnimmst in deine Familie. Danke, dass du auch vor mir kniest, mir die Füße wäschst, mir sagst, du gehörst zu mir. Amen.